Liebe Gemeinde, es kam wie bestellt für unsere Predigtreihe. Die Aufregung um das neue Buch von Eva Herrmann, der früheren Tagesschausprecherin. Einige von Ihnen haben die Debatte wahrscheinlich mitverfolgt. Erschienen ist das Buch unter dem Titel Das Eva-Prinzip für eine neue Weiblichkeit. Und die These, die Eva Herrmann dort vertritt, lautet, dass die feministische Bewegung letztlich gescheitert sei. Hauptaufgabe der Frau wäre vielmehr, vor allem für die Familie und für die Kinder zu sorgen. Und sie kritisiert in ihren Ausführungen auch die Bemühungen der Politik, immer mehr Kinder immer früher in Betreuungen gewissermaßen einzuweisen, in staatliche Betreuung. Sie sagt, wer fragt bei der Forderung nach immer mehr Betreuungsplätzen, was eigentlich den zu Betreuenden wirklich gut tut. Und sie betont, dass vielen Umfragen zufolge Frauen, wenn sie wählen könnten, sich letztlich doch lieber um ihre Kinder kümmern würden, wenn man ihnen nur die Wahl und die äußeren Möglichkeiten dafür ließe. Dieses Buch hat natürlich eine enorme Diskussion ausgelöst. Es hat massive Beschwerden dagegen gegeben, zum Beispiel von Alice Schwarzer, der Berufsfeministin, aber auch die Hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann hat sich eingeschaltet und gesagt, man soll das Buch einfach ignorieren. Noch bevor es überhaupt erschienen war, hat sie das gesagt. Es gab also sehr viel aufgeregte Diskussionen und eine engagierte und teilweise auch wirklich verletzende Debatte, die bis dahin reichte, dass einige forderten, Eva Herrmann soll in Zukunft nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftreten dürfen. Wer solche Positionen vertreten würde, der gehöre da nicht hin. Nun, diese ganze Aufregung zeigt, dass dieses Thema und die Frage selbst vielen von uns unter die Haut geht. Wie können Mann und Frau, wie können Familien so zusammenleben, dass sie glücklich miteinander werden? Wie können Eheleute so zusammenleben, dass sie sich gegenseitig dabei helfen, sich und ihren Kindern ein erfülltes Leben zu führen und ihrer Bestimmung gerecht zu werden? Und genau um dieses Thema geht es auch in dem Bibeltext, den Sie heute Morgen vor uns haben. Ein sehr brisanter Text, und das ist der Vorteil von Predigtreihen, wenn wir uns also durch ganze biblische Bücher durcharbeiten, dass wir einfach zwingend auf bestimmte Textstellen hingeführt werden durch den Gang der Reihenpredigt, die wir uns sonst vielleicht nicht ausgesucht hätten. Und wir sehen an diesem Text, dass die Themen der Bibel zwar alt sind, aber nicht veraltet, sondern ewig aktuell. Sie kommen immer wieder neu hoch, immer wieder mal in anderer Form und in anderem Gewand. Aber sie lassen uns einfach nicht los. Und wer die aktuelle Debatte verfolgt, der findet sich in einer ganz eigenartigen Situation wieder. Einerseits entdecken wir eine allgemeine Renaissance der Familie. Sicher auch mit ausgelöst durch die demografische Situation, dass einfach zu wenig Kinder geboren werden. Aber nicht nur dadurch. Und der Mitherausgeber der FAZ, Frank Schirmacher, hat ja vor einigen Monaten im März sein neues Buch herausgegeben, Minimum, vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft. Und da macht er deutlich, dass man uneigennütziges Füreinander einstehen fast ausschließlich innerhalb der klassischen Familie lernt, auf Dauer, unter Geschwistern, unter engen Verwandten. Die Familie, so sagt Schirmacher, sei die Urgewalt unserer Gemeinschaft, ihr innerster Kern. Und doch habe diese Urgewalt schwer gelitten, immer weniger Kinder werden in die Welt gesetzt, oft, so sagt Schirmacher, aus Egoismus und weil nur die Kosten interessieren, aber nicht der soziale Wert von Kindern. Und Schirmacher beschreibt dann eine Spirale der Kinderlosigkeit. Wer keine Kinder mehr aufwachsen sieht, sagt er, will auch in der Regel selbst keine mehr haben. Es wird in den kommenden Jahren viele Familien geben, in denen das jüngste Mitglied bereits jenseits der 40 ist. Und er fragt dann besorgt, was geschieht, wenn eine Urgewalt wie die Familie einem Minimum entgegenstrebt? Die Verwandtschaften schrumpfen und damit auch die Netzwerke. Soweit Schirmacher in seinem lesenswerten Buch. Und sogar der Spiegel hat dann vor einiger Zeit gefragt, und der Spiegel ist ja nun wirklich nicht, steht nicht in dem Verdacht, ein Hort konservativen Gedankenguts zu sein. Er hat festgestellt, dass der Kindermangel eine Gesellschaft von Egoisten schafft. Die Familie sei aber die Kernzelle unseres Lebens, unserer Menschwerdung. Kinder zu bekommen, sagt der Spiegel, sei eine Schöpfungsnotwendigkeit. Und es ginge hier nicht nur um die finanzielle Zukunftssicherung, sondern, Zitat, ohne Familie verlernt die Gesellschaft schlichtweg die Liebe. Also, wir erleben auf breiter Front, das waren nur zwei Beispiele, eine Renaissance der Familie. Und andererseits begegnen wir immer wieder einer starken Unsicherheit zugleich, was Familie eigentlich ist. Gibt es ein verbindliches Modell für Familie? Bestes Beispiel für diese Verwirrung ist unser Herr Bundespräsident, der Anfang des Jahres bei einer Rede vor der Evangelischen Akademie in Tutzing einerseits sagte, wir müssen alles tun, um die Familien zu schützen. Und im Verlauf der Rede führte er dann fort, Kinder auf das Leben vorzubereiten, partnerschaftliche Lebensentwürfe zu verwirklichen. Das kann in ganz unterschiedlichen Strukturen geschehen, in der Ehe, in nicht-ehelichen, auch in gleichgeschlechtlichen Familien, in Patchwork oder in Elternfamilien. Der Präsident sagte dann, dass für ihn zwar das Leitbild die klassische Familie sei, aber dass das sicherlich in anderen Zusammenhängen ebenso möglich wäre, Familie zu leben. Was ist eigentlich Familie, fragt man sich dann. Und die CDU hat ja vor einiger Zeit folgende Definition ausgegeben, gerade die CDU, die sich ja immer die Familienpolitik als besonderes Pfund auf die Fahnen geschrieben hatte, Familie sei überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung tragen. Sie merken, da steht zum Beispiel nichts von Ehe. Und diese Definition ließe auch etwa das Adoptionsrecht für Homosexuelle zu. Was ist Familie? Und welchen Wert hat überhaupt die Ehe noch für Familie? Das ganze Problem wurde doch auch deutlich bei der ganzen Diskussion um das Ehegattensplitting und wo plötzlich die Frage auftauchte, ist die Ehe überhaupt noch um ihrer selbst willen schützenswert als ein wichtiger stabilisierender Faktor unserer Gesellschaft? Und in dieser Situation ist es ein großes Vorrecht, wie ich überzeugt bin, die Bibel zu kennen, in der uns der lebendige Gott ein markantes Modell vorstellt und sagt, so habe ich den Menschen konzipiert. Dafür habe ich Mann und Frau geschaffen. Und dieses Modell wird an vielen Stellen in der Heiligen Schrift entfaltet, unter anderem und sehr zugespitzt im Epheserbrief, an der Stelle, wo wir jetzt in unserer Predigtreihe angekommen sind. Eigentlich in dem ganzen Kapitel 5 ab Vers 21 bis Kapitel 6 Vers 4. Das wird uns in der nächsten Zeit beschäftigen. Und bevor wir in die Einzelheiten gehen, möchte ich einen Grundsatz hier festhalten, den Paulus deutlich macht. Die Basis für eine gesunde Familie ist eine intakte Ehe. Das ist die Grundlage, die wir bei Paulus finden. Die Basis für eine gesunde Familie ist eine intakte Ehe. Natürlich hat die Bibel auch Hilfe für andere Situationen bereit. Es gibt Situationen, wo Mutter oder Vater jeweils vom Ehepartner verlassen worden sind oder wo der Ehepartner gestorben ist. Es gibt viele Fälle von Not und schwierigen geografischen Führungen. Und die Bibel macht deutlich, Gott ist auch der Vater der Witwen und Waisen und auch der Verlassenen. Also der lebendige Gott will jedem Menschen in seiner speziellen biografischen Situation nahe sein und helfen. Und es gibt auch ein erfülltes Leben, ohne verheiratet zu sein und Kinder zu bekommen. Die Bibel selbst schildert viele Singles, die ein absolut erfülltes Leben geführt haben und Gott mit ihrem ganzen Leben dienen konnten. Aber wenn wir fragen, was ist der eigentliche Plan? Was ist das ursprüngliche Konzept, mit dem der Schöpfer uns in diese Welt gesetzt hat? Und wenn Mann und Frau zusammenleben wollen und eben nicht alleine bleiben wollen und in einer Gemeinschaft dieses Leben angehen und bestehen, was ist dann Gottes Modell? Was ist das Grundkonzept? Darum geht's. Und da gilt dieser Satz, die Basis für eine gesunde Familie ist eine intakte Ehe. Es wird ja immer wieder behauptet, etwa auch von unserer Familienministerin, das Haupthindernis für viele Frauen, Kinder zu bekommen, bestehe in der mangelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich weiß nicht, ob das so stimmt in der Mehrzahl der Fälle. Es gibt ganz viele Beobachtungen, die in eine völlig andere Richtung weisen. Das Hauptproblem, das immer wieder gerade von Frauen artikuliert wird, warum sie keine Kinder haben wollten, besteht darin, dass sie den richtigen Mann einfach noch nicht gefunden haben, auf den sie sich verlassen können und mit dem sie meinen, eine Familie gründen zu können. Eine hochinteressante Studie hat die Bosch-Stiftung jetzt Ende Juni veröffentlicht. Und in dieser Familienstudie der Bosch-Stiftung wird Folgendes betont. Zitat, erst wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man sich vorstellen kann, eine stabile Partnerschaft aufzubauen, denkt man an Kinder. Eine große Mehrheit der Befragten meint, dass eine intakte Beziehung notwendige Bedingung für eine Familiengründung ist. Man sollte erst Kinder bekommen, wenn man sicher ist, dass man als Paar zusammenbleibt. Soweit die Bosch-Stiftung. Und wenn man das vereinfacht formulieren wollte, müsste man sagen, das Haupthindernis aus der Sicht der Frauen sind die fehlenden Männer. Ist die Frage nach der Verlässlichkeit von Partnerschaften. Und damit ist die Bosch-Studie im Juni 2006 schon ganz nahe dran an dem, was Paulus im Epheserbrief schreibt. Das hat mich doch erstaunt. Dieser Text, den wir jetzt lesen werden, ist sehr provokativ. Dieser Bibeltext wurde häufig missbraucht von Männern, um etwa die Unterdrückung von Frauen pseudochristlich zu rechtfertigen. Aber bei ehrlicher Lektüre wird schnell deutlich werden, dass die Hauptlast dieses Konzeptes von Paulus hier eigentlich den Männern aufgebürdet wird. Und da Paulus hier im Auftrag Gottes schreibt, ist das nicht nur seine Idee, sondern der Plan des Schöpfers. Wir werden es gleich sehen. Epheser 5, ich lade Sie jetzt ein, mit hineinzugucken in diesen Text, die Verse 21 bis 33. Wir werden heute nicht alles auslegen können, sondern dann in 14 Tagen nach dem Bibeltagssonntag Fortsetzung machen. Aber heute wollen wir uns vor allem die Aufgabe aus der Perspektive des Mannes betrachten, wie Paulus sie hier formuliert. Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, also dem Herrn Jesus Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich hinstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum, jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Heute soll es also um die spezielle Aufgabe des Mannes gehen und in 14 Tagen dann um die Aufgaben aus der Sicht der Frau. Viele Männer befinden sich ja immer noch in einer Identitätskrise. Also was die Zeitschrift Psychologie heute 1993 schrieb, neuer Mann war es nun, die Emanzipation der Frauen verstörte die Männerwelt zutiefst. So ist auch nach 2 Jahrzehnten Männerbewegung unklar, wo die Männer heute stehen, wie sie ihr modernes Mannsein wirklich definieren. Die Flut der sogenannten Männerbücher zeigt eher, wie groß die Konfusion um den neuen Mann tatsächlich ist. Ich denke, daran hat sich auch nach 3 weiteren Jahren nichts geändert. Was ist eigentlich der neue Mann nach Gottes Plan, so müsste man fragen. Und darauf gibt Paulus eine sehr deutliche Antwort. Eine Vorbemerkung ist hier noch wichtig. Die Bibel betont immer wieder die absolute Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Da gibt es überhaupt nicht den leisesten Zweifel. Paulus selbst etwa hat im Galaterbrief Kapitel 3 geschrieben, hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das heißt, ihr seid vor Gott alle gleich viel wert. Und wer an Jesus Christus glaubt und durch ihn errettet ist, der steht völlig in dieser Einheit seiner Kinder. Also es gibt keinen Wertunterschied und trotzdem sind Mann und Frau nicht gleichartig. Das führt Paulus dann in Epheser 5 auf. Und wir müssen sagen, leider gehört dieser Text zu den meistgeschundenen Bibeltexten des Neuen Testaments. Oft missbraucht, wie wir schon sagten. Die einen verwenden das als Freibrief zur Unterdrückung der Frau und die anderen nehmen es als Beweis dafür, was für ein frauenfeindlicher Autor doch der Apostel Paulus gewesen sei. Und sie finden bis in manche christlichen Kreise hinein große Probleme in der Aufnahme dieses fünften Epheser-Kapitels. Darüber wird ausgesprochen selten gepredigt und wenn, dann gibt es schnell Streit. Wir haben heute Morgen nun die Chance, diese Passage in ihrem Zusammenhang zu lesen und zu sehen, was Paulus wirklich meint. Und da fällt zunächst mal auf, dass als Überschrift, als Motto über dem Ganzen steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, in der Ehrfurcht vor Christus. Gegenseitige Unterordnung. Das steht über allem, dass jeder versucht, das Beste für den anderen zu suchen. Den anderen glücklich zu machen. Den anderen hoch zu achten. Paulus sagt hier, alle Beziehungen, in denen wir als Christen stehen, werden nur dann gelingen, wenn wir das lernen, einander zu dienen, einander zu achten. Und das fällt uns schwer, weil wir Menschen sind und immer ein Schuss Egoismus in unserem Blut mitläuft. Keiner kann das auf Anhieb. Und darum erinnert Paulus an die entscheidende Hilfe, nämlich die Motivation, die uns dabei leiten sollte. Tut das in der Furcht Christi, in der Ehrfurcht vor Christus. Weil wir Ehrfurcht vor Jesus Christus haben, darum vertrauen wir seinem Wort. Und weil wir Ehrfurcht vor Jesus Christus haben, glauben wir, dass der Weg, den er uns hier zeigt, der richtige ist, den es sich zu gehen auch lohnt. Aber diese gegenseitige Unterordnung, diese Gleichwertigkeit bedeutet jetzt nicht, dass jeder das Gleiche zu tun hat, sondern Mann und Frau bekommen hier unterschiedliche Aufgaben zugeordnet. Und zwar Aufgaben, die in der Schöpfung angelegt sind, die nicht einfach Rollen sind, wie sie sich herausgebildet haben im Laufe der kulturgeschichtlichen Entwicklung und dann ist es eine Frage der Gesellschaft, was für ein Männerbild herrscht da gerade mal und was für ein Frauenbild. Paulus sagt es anders. Mann und Frau sind nicht gleichartig geschaffen. Wir spielen nicht nur Rollen, die uns anerzogen worden sind und damit steht die Bibel auch sehr in starker Gegnerschaft zu dem Konzept des sogenannten Gender Mainstreaming, mit dem uns jetzt auch das Bundesfamilienministerium beglücken will und mit dem letztlich die Unterschiede zwischen Mann und Frau immer stärker eingeebnet werden sollen, systematisch. Das Einzige, was bleibt, ist der kleine biologische Unterschied, aber der spiele sonst weiter keine große Rolle, wird behauptet. Paulus beschreibt nun die Schöpfungsbestimmung von Mann und Frau. Und in diesem Kapitel beschreibt er vorwiegend die Aufgabe der Männer. 9 Verse behandeln die Aufgaben des Mannes und nur 4 Verse die Aufgaben der Frau, also mehr als 2/3. Tausende von Männern, die aber diesen Vers 22 gerecht genommen haben, um ihr Paschatum zu rechtfertigen, also Frauen, ihr habt euch hier gefälligst unterzuordnen, haben sich gar nicht klar gemacht, in welch gefährlicher Nachbarschaft dieser Vers 22 steht. Der Hauptton, der rote Faden, der sich durch diesen Text hindurchzieht, ist nämlich ein anderer. Er lautet, liebt. 3-mal formuliert Paulus das hier, als Aufforderung, als Befehl geradezu. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Vers 25, Vers 28, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Und dann nochmal Vers 33, ein jeder habe lieb seine Frau. 3-mal. Das gilt natürlich auch umgekehrt, dass die Frauen die Männer lieben sollen, aber offensichtlich müssen wir Männer besonders daran erinnert werden. Also das zeichnet den Ehemann nach Gottes Willen zunächst mal aus, dass er seine Frau liebt. Und diese Liebe hat dann auch einen Verweischarakter, nämlich in Vers 32 macht Paulus diesen Vergleich deutlich, das Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. So wie Jesus Christus seine Gemeinde geliebt hat, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch in christlichen Kreisen ist das keine Selbstverständlichkeit. Aber natürlich fragen wir sofort, kann man Liebe denn befehlen? Nun, das kommt darauf an, was mit Liebe gemeint ist. Bei dieser Liebe, von der hier Paulus spricht, geht es ja um viel mehr als nur persönliche Sympathie und Zuneigung. Diese Liebe meint auch mehr, als dass man sich erotisch zueinander hingezogen fühlt. Das gehört natürlich dazu und ist ein wichtiger Bestandteil der Ehe. Aber darin erschöpft sich diese Liebe nicht. Paulus meint hier noch mehr. Und er führt uns mindestens 4 Kennzeichen vor Augen, die die Liebe des Mannes ausmachen sollten. Das erste Kennzeichen, die Liebe des Ehemannes ist bedürfnisorientiert. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens bedürfnisorientiert ist diese Liebe. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Liebe des Mannes orientiert sich an den Bedürfnissen seiner Frau. So schreibt Paulus das hier. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Das ist das Modell, das ist das Beispiel Christus. Was hat Christus denn getan? Das entfaltet Paulus dann in den weiteren Versen. Er hat sich selbst gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich hinstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Was heißt das? Paulus hat vorher beschrieben, was das bedeutet. Er sagt, wer zu Jesus kommt, zu seiner Gemeinde dazu kommt, wer zu ihm sich hinflüchtet als dem Retter, der bekommt Vergebung seiner Schuld. Dem schenkt der lebendige Gott ein neues Leben. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, um uns den Weg zum lebendigen Gott wieder frei zu machen, um die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten, um uns zu Kindern Gottes und Bürgern des Himmels zu machen und uns mit dem heiligen Gott, dessen Gebote wir tausendfach mit Füßen getreten haben, uns mit ihm zu versöhnen. Er hat sich selber hineingeworfen in diese Situation, um uns zu retten. Und jetzt arbeitet Jesus Christus an seinen Leuten, er verändert sie, das meint ihr heilig und untadelig, er ändert unser Leben, er vergibt uns unsere Sünde und er arbeitet ein ganzes Leben lang an unserem Charakter, weil wir eben doch immer wieder entdecken, wie viel es da noch zu feilen und zu bearbeiten gibt. Das ist die Liebe Jesu Christi, diese Liebe ist bedürfnisorientiert, macht Paulus deutlich. Diese Liebe richtet sich nicht nach unserer Liebenswürdigkeit, sondern nach unserer Bedürftigkeit. Verstehen Sie, Christus hat sich für uns geopfert, als wir noch Sünder waren, sagt Paulus. Das heißt, Christus ist nicht für uns gestorben, weil wir so sympathisch waren oder weil wir so tolle Menschen gewesen wären. Sondern warum gab er sein Leben für uns? Weil wir es nötig hatten. Das heißt, diese bedürfnisorientierte Liebe, die ist nicht in erster Linie vom Gefühl des Liebenden bestimmt, sondern vom Willen des Liebenden. Und das beste Beispiel hat Jesus den Jüngern selbst gegeben. Ganz plastisch, ganz drastisch. In einer bestimmten Situation kurz vor der Kreuzigung, da hat er ihnen die Füße gewaschen. Und er hat danach gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr es genauso macht und einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und in dieser Situation, als Jesus ihnen die Füße wusch in Johannes 13, da haben die Jünger gerade gestritten, wie die Kesselflicker. Sie waren also alles andere als liebenswürdig in dieser Situation. Umso mehr brauchten sie die Vergebung durch Jesus. Und die dreckigen Füße, die Jesus da gewaschen hat, waren auch alles andere als anziehend. Aber er hat ihnen das gegeben, was sie brauchten, weil er ihnen helfen wollte. Ihr Männer, liebt eure Frauen, sagt Paulus, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Eine Frau erzählt von einer Freundin, die nach 30 Jahren Ehe plötzlich erkrankte. Sie hatte einen Tumor im Gehirn und das bedeutete, sie konnte nicht mehr klar denken, hatte so diesen seltsamen Drang, von zu Hause wegzulaufen und ihr Mann musste praktisch Tag und Nacht auf sie achten. Je mehr die Krankheit fortschritt, umso schwerer fiel dieser Frau das Gehen und Sprechen. Ihr Mann musste ihr in allen Dingen immer wieder helfen, beim Essen, beim Waschen, beim Ankleiden. 15 Jahre dauerte das. Und seine Freunde haben ihm immer wieder vorgeschlagen, die Frau doch in ein Heim zu geben. Aber er hat sich geweigert und hat gesagt, sie ist meine Frau und sie ist die Mutter meiner 7 Kinder. Ich werde sie nie fortgeben. Kurz vor ihrem Tode besuchte diese Freundin nochmal ihre kranke Freundin und an diesem Tag ging es ihr ein wenig besser und sie konnte etwas sprechen. Und da hat diese kranke Ehefrau in einem klaren Moment ihrer Freundin Folgendes anvertraut. Sie hat gesagt, Ingrid, eines weiß ich, mein Mann liebt mich heute immer noch genauso, wie er mich als Braut geliebt hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen, das meint Paulus hier. Diese Liebe richtet sich nicht nach der Attraktivität des Geliebten, nicht nach momentanen Stimmungen, sondern sie tut das Richtige, sie gibt, was der andere braucht. Natürlich gilt das prinzipiell auch als Auftrag für die Frau, aber der Mann ist hier von Gott in besonderer Weise in die Pflicht genommen und er hat nötigenfalls sogar sein Leben für seine Frau einzusetzen. Christus hat das Leben für uns gegeben. Ein amerikanischer Ausleger hat dazu Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn ein liebender Ehemann dazu bereit ist, für seine Frau sein Leben zu opfern, ist er sicherlich auch bereit, geringere Opfer für sie zu bringen. Und deswegen sollten wir als Ehemänner uns öfter mal die Frage stellen, was braucht sie eigentlich jetzt? Vielleicht auch dann, wenn wir manches nicht immer so, die weibliche Logik ist ja auch nicht immer so ganz so gut zu verstehen. Und dann sollten wir manchmal nicht sagen, naja, aber sie soll sich jetzt nicht so anstellen oder so, sondern lieber die Frage stellen, was braucht sie? Was braucht sie eigentlich jetzt? Das ist das erste Kennzeichen der Liebe, die Gott von uns Eheleuten fordert. Sie ist bedürfnisorientiert. Und daraus folgt dann ein zweites. Diese Liebe ist zweitens beschützend. Sehen Sie Vers 28. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat hier sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Mann und Frau gehören so eng zusammen, dass diese Liebe eigentlich selbstverständlich sein müsste. Ist es nur leider nicht, weil wir so egoistisch sind. Und deswegen fügt Paulus nochmal hinzu, wer seine Frau liebt, der liebt sich eigentlich selbst. Und sein Argument läuft so. Er sagt, so wie Christus seine Gemeinde liebt, die hier als in der Bibel als der Leib Christi bezeichnet wird, so hat Christus seine Gemeinde nicht nur errettet für den Himmel, sondern er sorgt ständig für seine Gemeinde. Er schützt sie, er bewahrt sie, er reinigt sie. Und so soll auch der Mann seine Frau, wie Paulus hier sagt, nähren und pflegen. Gerade das Wort pflegen ist im Griechischen sehr interessant. Es bedeutet wörtlich eigentlich erwärmen, talpo. Das Wort wird eigentlich gebraucht für das Brüten der Vögel. Ein wunderbares Bild. Der Mann soll seine Frau wärmen, er soll ihr den Schutz geben. Auch die äußere Sicherheit, gegen Angriffe sie verteidigen, soll auch die letzte Verantwortung für ihre finanzielle Absicherung tragen, wenn möglich. Er soll das innere Leben der Frau schützen, für ihre Geborgenheit sorgen, ihr Selbstwertgefühl stärken. Natürlich ist das immer auch eine Sache auf Gegenseitigkeit, aber Paulus packt sich jetzt hier die Männer und sagt, das ist eigentlich eure Aufgabe. Die Männer sollen ihre Frauen auch fördern, was das Leben im Glauben Jesu Christi bedeutet. Das heißt, sie sollen zusammen mit ihren Frauen beten. Sie sollen nicht immer warten, dass die Frauen die Initiative ergreifen, was das gemeinsame geistliche Leben angeht. Männer sollen ihre Frauen pflegen und schützen und sie sollen sie auch mit der Erziehung der Kinder nicht allein lassen. Natürlich haben beide da unterschiedliche Schwerpunktaufgaben. Aber auch der Mann soll, selbst wenn er beruflich stark eingespannt ist, präsent sein in der rechten Weise und der Frau den Rücken stärken. Und auch gegenüber den Kindern ihr beistehen und auch für die Kinder erreichbar sein. Auf die Erziehung kommen wir dann in Kapitel 6. Und mit diesen Anforderungen an den Mann ist sehr viel über die Bedeutung der Frau gesagt. Sie ist umsorgt, sie ist wertgeachtet, sie ist geehrt. Und damit macht das biblische Modell Folgendes deutlich. Das biblische Frauenbild unterscheidet sich total von dem, was damals in der Umwelt modern war. Deswegen ist es völlig an jeglicher Sachkenntnis vorbeigeredet. Wenn man immer wieder behauptet, ja, Paulus hatte ja das Frauenbild seiner Zeit und deswegen hat er solche komischen Dinge geschrieben. Wissen Sie, wie das Frauenbild damals aussah im ersten Jahrhundert nach Christus? Nehmen wir mal zum Beispiel das jüdische Frauenbild. Josephus, der Geschichtsschreiber, sagt, dass die Frau in jeder Beziehung geringeren Wertes ist als der Mann. Und mancher Jude konnte mit folgendem Morgengebet aufstehen, finden wir auch beim Rabbi Jehuda. Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide, kein Sklave und keine Frau bin. Wie sah das Frauenbild bei den Griechen aus? Da war die Ehefrau vor allem als Haushälterin und Gebärerin von Bedeutung, Demosthenes. Der Staatsmann soll folgendes Statement geäußert haben, Zitat, wir haben Kurtisanen für das Vergnügen, Konkubinen für den Geschlechtsverkehr und unsere Ehefrauen sind dazu da, legitime Kinder zu gebären und für den Haushalt zu sorgen, Zitat Ende. Und auch bei den Römern war die Ehe teilweise zu einer Art ja legalisierter Prostitution verkommen. Scheidungen galten als Formsache und gegen diese Missachtung der Frau bildete sich dann schon im Römischen Reich eine quasi feministische Befreiungsbewegung. So, und wenn wir dieses Verständnis der Frauen im Judentum, bei den Griechen, bei den Römern vergleichen mit dem, was der Apostel Paulus hier schreibt, dann stehen wir vor einem Gegensatz, der schärfer gar nicht gezeichnet werden könnte. Paulus sagt, liebt eure Frauen. Und das ist eben gerade nicht zeitbedingt, sondern das hat immer Gültigkeit. Und er fordert die Christen auf, als Kontrastgesellschaft ihrer Umwelt gegenüber deutlich zu machen, was das Schöpfungsmodell Ehe und Familie nach Gottes Plan bedeutet. Aber obwohl das eigentlich schon genug Arbeit für uns Männer wäre, ist Paulus noch immer nicht fertig. Die Liebe des Mannes ist nicht nur bedürfnisorientiert und beschützend, sondern sie ist drittens auch bedingungslos. Drittens also bedingungslos. Vers 31. Da zitiert Paulus das Alte Testament. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Leib sein. Mit diesen Worten hat Gott die Ehe eingesetzt. Die Ehe ist also nicht das Ergebnis irgendeiner späten kulturgeschichtlichen Entwicklungsstufe, sondern sie ist von Gott gegeben am Anfang an. Und das griechische Wort, ein Mann wird seiner Frau anhängen, bedeutet so viel wie, die beiden werden zusammengeschweißt werden. Das ist eigentlich die Bedeutung. Sie werden zusammen zementiert werden. Und das heißt, der Mann bindet sich bedingungslos an seine Frau für ein ganzes Leben. Er wird seiner Frau anhängen, er wird sich jeden Rückweg versagen und ihr bedingungslose Treue versprechen. Das ist hier gemeint. Und damit zieht der Mann auch einen Schlussstrich gegenüber seiner Vergangenheit. Er wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt nicht, er wird den Kontakt zu den Eltern abbrechen, sondern er gründet jetzt eine neue Familie. Damit entsteht eine völlig neue Einheit, eine neue Welt. Und überlegen Sie mal, was das bedeutet angesichts des Gewichts, das die Sippe in Israel hatte. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Es wird eine völlig neue Einheit entstehen. Und manche Ehen leiden an dem großen Problem, dass sich die Männer auch in späteren Jahren immer noch nicht bedingungslos von zu Hause abgekoppelt haben. Im Zweifelsfall geht man dann immer noch mal zu Mama und lässt sich trösten oder beraten oder was auch immer. Das ist eine große Hypothek für so manche Ehe, wenn der Ehemann nicht wirklich auf eigenen Füßen in einen neuen Abschnitt hineingeht und Vater und Mutter verlässt. Und bedingungslos bedeutet auch, dass man sich verbindlich auf Zukunft hin mit der Frau zusammentut, zusammenschließt. Der Christ verspricht seiner Frau bedingungslose Treue, bis dass der Tod euch scheidet. Und natürlich steht das gegen dieses gängige Verständnis von Freiheit, die manche Männer gern für sich beanspruchen. Dass sie auch mal mit einer anderen Frau flirten oder hier oder da ein kleiner Seitensprung oder eine kleine Affäre doch toleriert werden müsse. Die Bibel widerspricht dem eindeutig. Diese Liebe ist bedingungslos, sagt Paulus. Und sie gilt, egal wie der Ehepartner sich entwickelt. Klar, auch das gilt für beide, für Mann wie für die Frau. Aber die Männer haben offenbar diesen Rat wieder besonders nötig. Und nicht nur jener Mann, von dem ich vor einiger Zeit las, der saß, frisch verheiratet, mit seiner Frau im Pferdewagen. Die beiden wollten zur Hochzeitsreise aufbrechen und der Mann schnalzte so mit der Peitsche und das Pferd ging durch und stürzte. Der Mann grollte zum Ersten. Nun gut, er setzte sich wieder hin und gab dem Pferd ein zweites Mal das Signal, jetzt geht's los. Und das Pferd ging wieder durch und stürzte. Zum Zweiten, sagte er. Ein drittes Mal wollte er das Pferd nun in Bewegung bringen und Sie wissen, was passierte. Das Pferd ging wieder durch und stürzte und da sagte der Mann zum Dritten. Dann sprang er vom Wagen, nahm seine Flinte und erschoss das Tier. Die Frau, frisch verheiratet, schrie, das arme Tier, wie konntest das du nur tun? Er guckte sie einmal kritisch an und sagte zum Ersten. Und Paulus sagt nun, das Kennzeichen der Liebe, so wie Gott sie sich vorgestellt hat, ist, dass diese Liebe eben bedingungslos ist. Dass wir eben nicht miteinander verbunden sind auf dieser ersten, zweiten, dritten Basis. Wenn du das noch einmal machst und ein zweites Mal gucke ich das noch mir an. Aber wenn das passiert, dann ist Schluss. Das ist keine Option, keine Möglichkeit für Christen, sagt Paulus. Diese Liebe ist bedingungslos und sie gibt dem anderen auch den Schutz und die Geborgenheit, weil sie ihm sagt, egal was passiert, ich bleibe bei dir. Das meint Ehe im biblischen Sinne. Paulus weiß, wenn sich zwei Menschen begegnen, da begegnen sich auch zwei Abgründe. Und so sagt er hier in Vers 32, das Geheimnis ist groß. Ja, es ist ein Geheimnis. Und doch hat Gott hier keine christliche Lyrik produziert, kein schön geistiges Ideal, das von der Wirklichkeit nie eingeholt wird, sondern das ist eine ganz nüchterne Aufforderung. Liebt eure Frauen. Diese Liebe ist bedürfnisorientiert, sie ist beschützend und sie ist bedingungslos. Und im Verein mit diesen drei Kennzeichen und nur so kann sich dann auch das vierte richtig entfalten, das ich zum Schluss noch kurz andeuten will. Damit machen wir dann in 14 Tagen weiter. Die Liebe dieses Mannes ist auch viertens beherzt. Das heißt, sie scheut nicht vor der Verantwortung zurück, auch nicht vor der besonderen Verantwortung, in der Ehe eine liebevolle Führungsaufgabe wahrzunehmen. Das meint Vers 23, wenn Paulus sagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Das spricht er im Indikativ. Er sagt nicht, der Mann sollte eigentlich das Haupt der Frau sein, sondern er ist das Haupt der Frau. Das ist seine Stellung in der Schöpfung. Das ist keine patriarchalische Unterdrückungskultur, die sich hier Bahn bricht, sondern das ist schöpfungsbedingt, das ist Gottes Design, das ist Gottes Programm für den Ehemann. Er ist das Haupt der Frau. Und das heißt, er hat vor Gott und der Welt die letzte Verantwortung für die Ehe und der Familie. Er trägt bei schwierigen Entscheidungen die letzte Last und das letzte Risiko und muss auch dafür gerade stehen. Natürlich sollen sich die beiden gegenseitig absprechen. Natürlich muss man das im recht verstandenen Sinne partnerschaftlich angehen. Und doch ist es so, der Mann trägt die letzte Verantwortung, auch vor Gott. Er hat auch die Verantwortung für seine Familie als Hausgemeinde, die Leute, die zu seinem Hausstand gehören, dass er für sie betet, dass er sie dazu anhält, Gott zu dienen und Jesus Christus nachzufolgen. Das ist die Hauptaufgabe auch des Mannes. So sehr die Frau mit dieser tagtäglichen Erziehung, auch geistlichen Erziehung der Kinder zu tun hat, so sehr trägt der Mann die Verantwortung für das Ganze. Und das muss er auch deutlich machen und durchziehen. Und schließlich hat der Mann auch die letzte Verantwortung für die finanzielle Versorgung. Das heißt nicht, dass er unbedingt Alleinverdiener sein muss. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal Phasen geben kann, wo die Frau mehr verdient als der Mann. Jede Biografie verläuft ja anders. Aber das Grundkonzept heißt, der Mann trägt die Last der letzten Verantwortung, die mit seiner Führungsaufgabe in der Ehe verbunden ist. Und damit schafft er für die Frau nun einen Schutzraum, in dem die Frau befreit schalten und walten kann. Das ist die Idee. Für die Frau soll es eine Entlastung darstellen, sich dem Mann unterordnen zu dürfen und nicht eine Qual von einem Tyrannen mühsam unter Kuratel gehalten zu werden. Und so schreibt Paulus das hier so schön in Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, also dem Herrn Jesus Christus. Das Wort, das da im Griechischen steht, bedeutet sich unterstellen. Und unterstellen bedeutet ja zweierlei. Es bedeutet einmal, sich wirklich freiwillig unterzuordnen und sich unterzustellen, wie man sich unter einen Dachvorsprung stellt, unter einen Schirm stellt, der einen schützt und bewahrt. Und so ist das gemeint. So soll die Führungsverantwortung des Mannes der Frau den Schutzraum geben, in dem sie ihren Begabungen und ihren schöpfungsbedingten Aufträgen gemäß schalten und walten kann. So ist es von Gott gedacht. Und wir wissen, dass zum Beispiel seit der Französischen Revolution sich eine ideologische Gleichmacherei durchgesetzt hat, dass gerade für unsere Gesellschaft dieses beständige Trommeln von Alice Schwarzer und ihren Truppen unheimlich viele Frauen beeinflusst hat, nach dem Motto, es gäbe gar keinen wirklichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das sei alles nur Unterdrückungsinstrumentarium. Die Heilige Schrift sagt es anders. Ich denke, die ersten drei Kennzeichen des Mannes, der Liebe des Mannes, bedürfnisorientiert, beschützend, bedingungslos, das werden die meisten noch akzeptieren. Aber dieses vierte Kennzeichen, beherzt, das wird am stärksten angegriffen. Weil es am deutlichsten gegen den Zeitgeist rebelliert und weil damit eben leider auch so viel Missbrauch betrieben wurde. Lassen Sie mich das an dieser Stelle noch sagen. Nach meiner Überzeugung ist der Feminismus hauptsächlich die Schuld der Männer, die ihrer Aufgabe, die Frauen zu lieben und zu schützen, in vielen Situationen nicht angemessen nachgekommen sind und die im Grunde genommen diese Gegenbewegung geradezu provoziert haben. Sie haben ihre Führungsaufgabe pervertiert und zur Tyrannei verkommen lassen. Und dann kam die Gegenbewegung. Und viele Männer wollten das auf keinen Fall. Und so sind sie dann ins totale Gegenteil verfallen und haben jegliche Führung verweigert. Und das hat uns dann die sogenannten Softies beschert. Das ist ja auch in gewisser Weise bequem für den Mann, der Frau vieles zu überlassen. Das ist auch auf den ersten Blick bequem für die Frau. Aber später wird die Frau dabei dann oft einsam und ungeborgen und merkt, dass sie doch diese Führung vermisst. Und damit auch Geborgenheit vermisst. Und damit sind wir zum Schluss wieder mittendrin in der aktuellen Debatte. Es ist faszinierend. Der amerikanische Soziologe Philip Longman, er bezeichnet sich nicht als Christ, er bezeichnet sich nicht mal als einen Konservativen, er sagt, dass er von seiner ganzen Prägung her eigentlich ganz andere Thesen vertritt. Aber er hat sich viele Gedanken gemacht über die Frage der Bevölkerungsentwicklung und wie kann eine Gesellschaft überleben, wenn ihre Sozialsysteme zusammenbrechen. Und er hat Folgendes festgestellt, er hat gesagt, die Form, die sich am besten durchsetzen kann, wenn alle anderen Stützen wegbrechen, ist das Patriarchat. Sagt er, ist die klassische Familie. Und er hat dann in einem Spiegel-Interview und verschiedenen anderen Interviews Folgendes deutlich gemacht. Er hat gesagt, für Männer ist das Patriarchat nicht besonders attraktiv. Es bedeutet hohe Verantwortung und wenig Abwechslung. Man ist für den Unterhalt einer ganzen Familie zuständig und verpflichtet sich ein Leben lang, mit einer Frau zusammenzuleben. Also er macht deutlich, das Patriarchat ist eigentlich ein soziales Konzept und kein Unterdrückungskonzept. Und dann zitierte er eine große amerikanische Arbeiterführerin, Mother Jones, die damals nicht wollte, dass Frauen genauso viel Geld verdienen wie Männer, weil sie sonst keinen Anreiz hätten, zu Hause zu bleiben. Die Männer müssten in der Lage sein, den Familienunterhalt zu verdienen, sagte Mother Jones, damit die Frauen nicht von den kapitalistischen Schweinen in Bergwerke und Spinnereifabriken getrieben würden. Über Sprache kann man sich streiten, aber so hat es Longman eben gesagt. Und an anderer Stelle hat er das folgendermaßen zugespitzt. Ironischerweise könnten es gerade die Frauen sein, die das Patriarchat als erste wiederentdecken. Denn für die Männer ist es doch eher eine unattraktive Veranstaltung. Denken Sie nur an all die Pflichten, die damit verbunden sind. Heute profitiert doch auch der Mann von der Selbstverwirklichung. Er kann sich seinen Vorlieben und Hobbys widmen und wenn man ihn über Gebühren die Pflicht nehmen will, kann er einfach auf das Partnerschaftsprinzip verweisen. Letztes Zitat. Das Patriarchat ist in erster Linie kein Herrschafts-, sondern ein Sozialsystem. Es ist ein System, das Verantwortung zuordnet. Es bindet die Beteiligten in einer Zeit, da der Staat nicht mehr in der Lage ist, die Individuen zu subventionieren, stärker aneinander. Es verlangt von Männern wieder Ehemänner und Väter, von Frauen wieder Ehefrauen und Mütter zu werden. Manches von dem, was der Soziologe Longman entdeckt hat, weil es einfach der Wirklichkeit entspricht. Das klingt so, als hätte er es beim Apostel Paulus abgeschrieben. Und der Apostel Paulus macht deutlich, dass es kein Zufall, dass dieses Konzept greift, weil es das Konzept ist, mit dem Gott den Menschen auf den Weg gesetzt hat. Und wir sehen uns heute gegenüber der Zerstörung dieser Verschiedenartigkeit, vielfacher Versuche, diese fruchtbare Polarität zwischen Mann und Frau aufzuheben. Dass die Männer immer weiblicher werden sollen und die Frauen immer männlicher. Und das ist letztlich menschenverachtend, weil es die Ehe und die Familien auf lange Sicht zerstört. Und es war kein anderer als Dietrich Bonhoeffer, der in Nazihaft saß, 1943, und dort für seinen Freund die Traupredigt schrieb, aus der Gefängniszelle. Und in dieser Traupredigt hat Bonhoeffer ausführlich über Epheser 5 gesprochen. Und er hat gesagt, es sind ungesunde Zeiten, wenn Männer ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, die für sie bestimmt sind, und Frauen mit Gewalt in die Bereiche eindringen wollen, die Gott eigentlich für die Männer vorgesehen hat. Das hat Bonhoeffer nicht am grünen Tisch geschrieben, sondern das hat er geschrieben in dieser Extremsituation in der Zelle, wo wirklich alles Äußere, denke ich, abfällt von jemandem. Und er umso deutlicher erkannte, welcher Segen auf Gottes Schöpfungsordnung liegt. Und so gibt uns Epheser 5 eine starke Ermutigung, dieses Modell, das Gott für Mann und Frau vorgesehen hat, ernst zu nehmen, uns als Eheleute gegenseitig dabei zu helfen, dieses Modell zu leben. Natürlich, wir sind enorm geprägt durch den Zeitgeist. Wir können ja nicht einfach aus unserer Geschichte herausspringen. Aber es ist so wichtig, dass wir von dem Wort Gottes lernen, wie es eigentlich von unserem Schöpfer vorgesehen ist. Und das Gute dabei ist, dass Gott selbst uns ja helfen will. Dass er uns ja sein Konzept nicht gewissermaßen als ein Idealbild präsentiert und sagt, nun Mensch, sieh zu, wie du dich da einigermaßen hinauf bewegst, um das irgendwann zu schaffen. Sondern Gott sagt immer wieder, ich stehe an deiner Seite. Ich liebe dich. Wer durch Jesus Christus Kind des lebendigen Gottes geworden ist und an ihn glaubt, der bekommt nicht von heute auf morgen wie auf Knopfdruck eine perfekte Ehe. Der ist auch nicht einfach wie als im automatischen Verfahren dazu in der Lage, das jetzt alles eins zu eins umzusetzen. Aber er wird auf einen neuen Weg gesetzt. Und er versteht, Gott meint es gut mit uns. Und er stellt uns dieses Konzept vor Augen, weil er uns liebt und weil er will, dass unsere Ehen und unsere Familien unter seinem Segen stehen. Und wir werden immer wieder unsere Defizite feststellen, wenn wir unsere Realität mit diesem Konzept vergleichen. Aber Gott hat gesagt, es gibt Vergebung für Schuld. Und es gibt immer wieder die Hilfe zum Neuanfang. Und es lohnt sich, Gott zu vertrauen, dass er uns auf diesen seinen Weg mitnimmt. So schließe ich. Schon am Anfang war dieses Schöpfungsmodell im Blick, als Gott, wie wir hörten, die Frau aus der Rippe des Mannes schuf. Biologen haben inzwischen festgestellt, dass das auch in genetischer Hinsicht ganz interessant sein soll, weil die Rippe offensichtlich besonders gute Voraussetzungen zum Klonen bietet. Aber das hat noch eine tiefere Bedeutung. Und diese tiefere Bedeutung, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde, hat der Theologe Matthew Henry folgendermaßen beschrieben. Er sagt, Gott schuf die Frau aus der Rippe des Mannes. Er formte sie nicht aus seinem Kopf, damit sie etwa über ihm stünde. Er bildete sie auch nicht aus seinen Füßen, damit er nicht auf den Gedanken käme, er könne sie unterdrücken. Gott schuf die Frau aus der Seite des Mannes, sodass sie ihm ganz nahe wäre. Er gestaltete sie aus der Rippe unter seinem Arm, damit er sie beschütze, nahe seinem Herzen, um sie mit seiner Liebe zu umgeben. Gott helfe uns, dass wir so miteinander leben. Amen.